Bei mir heute am Telefon aus Berlin, Oliver von Sea-Watch vom Medienteam. Hallo erstmal.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, Sea-Watch, ich habe euch angerufen, weil ich einfach festgestellt habe, dass die ganze Krise rund um die Millionen Flüchtlinge, die momentan in der Welt unterwegs sind, einfach irgendwie totgeschwiegen wird. Man hat das Gefühl, es ist einfach nicht mehr präsent. Corona bestimmt den Alltag in sämtlichen Presse- und Medienrummeln. Wie sieht denn die aktuelle Lage aus?
Also wir können auf jeden Fall sagen, dass die humanitäre Katastrophe im Mittelmeer weiter anhält. Das hängt zum einen aber nicht nur damit zusammen, dass sich die Situation in Libyen auch weiter zuspitzt. Das ist ja ein Land, das sich in einem Bürgerkrieg befindet. Wir haben in den letzten Monaten gesehen, dass sich auch unabhängig von der Situation in Europa und auch unabhängig davon, ob sich Rettungsschiffe im Mittelmeer befinden, weil das wochenlang nicht der Fall war, aufgrund der Corona-Pandemie, aufgrund logistischen Einschränkungen, Menschen immer wieder in seeuntauglichen Booten auf den Weg machen und diese sehr gefährliche Überfahrt wagen. Und auf der anderen Seite sehen wir auch, dass sich europäische Staaten weitestgehend Rettung verweigern und die Sache bestenfalls aus der Luft beobachten und das Feld weitestgehend ihren Partnern der sogenannten libyschen Küstenwache überlassen, die für viel Geld Menschen auf der Flucht dann völkerrechtswidrig zurück nach Libyen schleppt.
Also so wie du es gesagt hast, kann ich es mir auch vorstellen, wahrscheinlich. Es ist einfach so, dass die europäischen Staaten zugucken, wie Menschen im Mittelmeer ertrinken.
Ja, das muss man ganz klar so sagen. Also wir haben sehr viele Fälle. Also wir haben während der letzten Monate gesehen, wir sind nicht nur mit einem Schiff im Einsatz. Wir haben auch mittlerweile zwei Aufklärungsflugzeuge, die die Sache aus der Luft beobachten, die also nach Seenotrettungsfällen suchen, aber auch Menschenrechtsverletzungen dokumentieren, dass europäische Staaten selbst in ihren Such- und Rettungszonen, also den Zonen, in denen sie eigentlich für die Rettung zuständig sind, explizit nicht retten, nicht einschreiten, sondern teilweise so lange warten, bis Menschen tatsächlich ertrunken sind oder Menschen eben zurückgeschleppt wurden.
Nun sagst du, das könnt ihr beobachten und sicherlich wissen das auch die Staaten, von denen die Rede ist. Haben die denn dazu irgendwas gesagt, warum die das machen?
Naja, es gibt natürlich, das ist ja allgemein bekannt, eine große Uneinigkeit in Europa, wie Migration auszusehen hat. Es gibt ein großes Ungleichverhältnis aufgrund der Dublin-Verordnung zwischen den südlichen Staaten, also den Mittelmeeranrainern und sagen dem Rest von Europa, wo ja es unterschiedliche Bereitschaft gibt, dann gerettete Menschen auch aufzunehmen. Das haben wir oft gesehen in teilweise wochenlangen Standoffs, also wo uns ein sicherer Hafen verweigert wurde, wo die Menschen nicht an Land gehen konnten, obwohl das eigentlich das Seerecht vorsieht. Und das ist natürlich ein Teil davon, dass die Staaten, die am Mittelmeer liegen, sich alleingelassen fühlen, sich deshalb zurückgezogen haben von der Rettung. Auf der anderen Seite ist natürlich auch klar, nur dass man sich alleingelassen fühlt, kann natürlich nicht dazu führen, dass man Menschen ertrinken lässt oder Menschenrechte außer Kraft setzt. Aber da ist trotzdem natürlich ganz Europa gefragt und nicht nur die Staaten, die eben zufällig am Mittelmeer liegen.
Gerade das Lager Moria kam mir jetzt auch in den Kopf. Wir haben das ja nur am Rande mitgekriegt, zu Beginn der Corona-Krise, dass irgendwie gesagt wurde, es wird abgeschottet und es dürfen keine NGOs mehr hin. Wie sieht's denn da jetzt aus? Habt ihr da Personal dort gehabt oder wart ihr dort selber vor Ort?
Genau, also wir hatten medizinisches Personal auf der Insel, also auf Lesbos, auch im Camp in Moria. Es ist so, dass das durch die Corona-Pandemie schwieriger geworden ist, also dass es deutliche Beschränkungen gab. Das ist aber auch so, dass teilweise Staaten diese Pandemie tatsächlich auch nutzen, um bestimmte Dinge durchzusetzen oder Organisationen die Arbeit zu erschweren. In Moria ist es ja so, das ist ein Lager, das ist für gerade mal 3.000 Menschen ausgelegt. Da leben aber über 19.000 Menschen. Und gerade wenn wir irgendwie von Corona sprechen, ist natürlich auch klar, alles, was hier sehr wichtig war und auch zu Recht wichtig war in den letzten Monaten, also eine gewisse Distanz zu halten, auf Handhygiene zu achten, auf Desinfektion zu halten, ist dort natürlich überhaupt nicht möglich, weil sich da teilweise 1.500 Menschen einen Zugang zu Wasser teilen. Und wir haben eine Kampagne gestartet vor einiger Zeit, die sozusagen die Evakuierung der Menschen fordert und auch einen ganz konkreten Auftrag an die Bundesregierung, aber auch an Bundesländer hier, und zwar über Landesaufnahmeprogramme, dass sozusagen Menschen von dort hier aufgenommen werden, weil hier tatsächlich auch Platz ist und weil wir auch nicht vergessen dürfen, dass es hier mit der Seebrückenbewegung über 160 Städte gibt, die sich aufnahmebereit gezeigt haben und die auch Menschen aufnehmen würden.
Das ist in Erfurt ja auch kürzlich geschehen, wurde zum sicheren Hafen erklärt, Gott sei Dank. Aber wir haben auch hier in Thüringen gesehen, dass es leider nicht so einfach ist. Also dass man eben als PolitikerInnen sagen kann, ja, ich nehme jetzt zusätzlich zu irgendwelchen Schlüsseln nochmal 600 Leute auf. Und selbst dann bedeutet das noch lange nicht, dass die morgen auch hier ankommen und versorgt werden können, ne?
Genau, also es ist auch immer ein bisschen schwierig, weil da oft Verantwortungen hin und her geschoben werden. Das macht man in der Politik ja gerne. Es ist so, es gibt zwei rechtliche Gutachten, die sagen, Landes- oder Bundesländer können auch Menschen aufnehmen, ohne dass sozusagen das Bundesinnenministerium vorangehen muss, weil das war sozusagen sehr lange Zeit die Annahme. Es ist aber auch klar, dass Leute vorangehen müssen. Also wir haben das jetzt ja schon gesehen, ob das in Thüringen ist oder Berlin. Das sind ja schon mal irgendwie auch Dinge, die Hoffnung machen. Es ist aber auch klar, dass das nicht reichen wird.
Euch gibt es ja jetzt schon 5 Jahre. Man könnte auf der einen Seite sagen, Gott sei Dank, auf der anderen Seite leider, also schlimm genug, dass es das geben muss, dass es tatsächlich immer wieder Menschen gibt, die eben keinen Ausweg in ihren eigenen Heimatländern sehen und sehen können und sich dann eben doch dieser gefährlichen Überfahrt aussetzen. Wie arbeitet ihr? Also werdet ihr unterstützt von der Politik oder wie funktioniert das bei euch?
Genau, also wir haben vor 5 Jahren angefangen mit einem alten Kutter, der 100 Jahre ungefähr alt war. Also wirklich eine Handvoll Privatmenschen, die gesagt haben, sie können diesem sterben lassen im Mittelmeer nicht mehr zusehen. Das hat sich dann über die Jahre entwickelt, weil die Anforderungen andere geworden sind, weil wir natürlich auch in den Missionen gelernt haben, was Sinn macht, irgendwie was nicht so viel Sinn macht, wie sozusagen ein Schiff ausgestattet muss, wie so eine Rettungsoperationen aussehen müssen. Und es war schon damals klar, dass das auch immer nur Symptombekämpfung sein kann. Also wir sind ja sozusagen die Reaktion auf eine menschgemachte Krise, die wir leider auch nicht selbst beenden können. Das heißt, wir stehen nach 5 Jahren auch ein bisschen mit dem Wunsch da, dass es uns eigentlich nicht geben muss. Also zivile Seenotrettung findet statt, weil Staaten nicht retten. Und was es eigentlich geben muss, sind natürlich im besten Fall legale und sichere Einreisewege. Also dass Menschen sich gar nicht erst auf diese Überfahrt machen müssen, sondern ihre Rechte auch ohne ihr Leben zu riskieren wahrnehmen können. Und das andere wäre natürlich auch eine staatliche zivile Seenotrettungsmission, weil da natürlich ganz andere Möglichkeiten im Raum stünden. Wir sehen das ja beispielsweise an einem Budget, das Frontex zum Beispiel hat, aber auch bei der neuen Mission der EU im Mittelmeer, IRINI, wo es natürlich ganz andere Möglichkeiten gäbe, tatsächlich auch Menschen zu retten. Wir sehen aber auch, dass der politische Wille nicht da ist, weil beispielsweise in der neuen EU-Mission sehr bewusst festgelegt wurde, dass diese weit außerhalb von Fluchtrouten operiert, damit sie eben nicht retten muss.
Das ist schon ganz schön harter Tobak. Harter Tobak ist sicherlich auch der Alltag als ziviler Seenotretter. In den 5 Jahren gab es sicherlich viele schöne Erlebnisse. Was ist dir vielleicht so in Erinnerung geblieben, wo du sagst, das werde ich nie vergessen?
Ja, also ich glaube, das ist sozusagen auch immer ein bisschen das Kunststück. Also zwischen all dem Elend, dem ja auch unsere Crew und natürlich vor allem die Menschen, die auf der Flucht sind, ausgesetzt sind, eben auch zu sehen, also wie viele Menschen tatsächlich gerettet werden können. Und da gibt es natürlich auch immer individuelle Schicksale. Ne? Wir dürfen ja auch nicht vergessen, sagen, das bekommt medial, wir reden oft über Zahlen, da werden auch Begriffe benutzt. Es gibt ein bestimmtes Framing, das dann auch Menschen entpersonalisiert und entmenschlicht. Und das darf eben nicht vergessen werden. Also sagen, es sind immer Menschen mit Träumen, mit einer Geschichte, mit einer Familie. Das sind sozusagen Väter, Mütter, Kinder von jemand. Und ich glaube, das ist halt was wir alle nicht vergessen dürfen. Und das ist natürlich auch immer der Moment, wo sowas aufgebrochen wird, wo es eben auch tatsächlich persönlich wird, das, glaube ich, am meisten zurückgibt, ja.
Wie ist das? Also ich denke mal, die Crew, die erlebt mir auch viele schreckliche Dinge. Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Bekommen die eine Betreuung? Wie sieht das in den Flüchtlingscamps aus? Gibt es da eine psychologische Betreuung, wenn die Menschen dort ankommen?
Also wir sind da natürlich wie sonst auch sehr privilegiert. Wir haben, unsere Crew bekommt ein psychologisches Briefing vor einer Mission und nach einer Mission. Wir haben auch einen sehr großen Kreis an Therapeutinnen und Supervisorinnen, die uns ehrenamtlich unterstützen. Also die Crew wird da bestmöglich aufgefangen, weil das natürlich auch durchaus Bilder sind, die man da im Zweifelsfall ertragen muss und verarbeiten muss, die natürlich auch einen Effekt auf die Menschen haben. Das sieht aber ganz klar beispielsweise in Hotspots, in denen die Menschen untergebracht sind, oder in Lagern wie auf den griechischen Inseln komplett anders aus, wo es einfach eine generelle Unterversorgung gibt, sei das jetzt medizinischer Art, aber natürlich auch psychologischer Art. Und die Traumatisierung, die da Menschen hinter sich haben, die beispielsweise aus libyschen Lagern kommen, wo ja Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung sind, Folter an der Tagesordnung ist, das können wir uns auch gar nicht vorstellen.
Ich habe so das Gefühl, dass es in den nächsten Jahren einfach auch schlimmer wird. Oder was würdest du jetzt so sagen aufgrund der aktuellen Lage?
Ja, das ist natürlich so. Ne? Also ich meine, es hilft immer wenig, irgendwie nur über Flucht zu sprechen, wenn man nicht auch über Fluchtursachen spricht. Da ist natürlich auch Klimawandel ein sehr großes Thema, was das nochmal deutlich verstärken wird, wenn nicht auch tatsächlich mal konsequent gehandelt wird. Auf der anderen Seite ist es ja wirklich so, Migration gibt es seit Anbeginn der Menschheit. Das wird sich auch nicht ändern. Das hat auch noch nie eine Mauer gegeben, die lange gehalten hat. Und das wird sich eben auch nicht ändern. Und ich glaube, das ist sozusagen auch ein Punkt, Migration als was zu verstehen, dass es geben wird, das nicht verhindert werden kann und das eben zum Nutzen aller gestaltet werden muss.
Ihr seid ja ein gemeinnütziger Verein. Ihr habt eine super Website, auf der man sich echt toll informieren kann über sämtliche Projekte, die ihr weltweit habt. Aber man kann euch auch unterstützen, oder?
Genau, also wir arbeiten rein spendenbasiert. Das ist natürlich immer eine Möglichkeit und leider auch immer noch eine Notwendigkeit. Es gibt darüber hinaus natürlich auch sehr viele andere Möglichkeiten, wie man sich einbringen kann, sei das jetzt in einer lokalen Seebrücke-Initiative, sei es, weil man Fähigkeiten hat, die vielleicht auch auf dem Schiff benötigt sind. Also es gibt auch die Möglichkeit, auf unserer Webseite zu schauen, was sind das eigentlich für Aufgaben, die man auf dem Schiff erledigen muss und sich darauf im Zweifelsfall auch zu bewerben. Und die andere Sache ist natürlich auch einfach im Alltag irgendwie nicht zu vergessen, wie die Situation um uns rum ist und dass Solidarität eben nicht an den Ländergrenzen aufhört.
Dankeschön, Oliver. Ich würde die Website einfach nochmal nennen. sea-watch.org ist die Seite, auf die ihr gucken solltet, wo es alle Infos eigentlich gibt, ne? Wie man euch auch unterstützen kann, welche Projekte am Laufen sind und aktuelle News. Vielleicht wächst einfach auch der Einfluss auf die Politik, gerade auch von solchen zivilen Rettungsmissionen. Da gibt es ja leider, also leider sage ich sehr viele, weil sie eben nicht politisch oder staatlich unterstützt werden. Was würdest du dir dann wünschen? Also du hast ja schon mal angeklungen so ein bisschen, dass du schon auch sagen würdest, das wäre toller, wenn das staatlich getragen werden würde oder zumindest wenigstens von der EU. Ist das so der Hauptwunsch?
Naja, es ist natürlich klar, die EU muss Verantwortung für ihre Außengrenzen übernehmen. Es ist auch so, wir haben jetzt ja eine deutsche EU-Ratspräsidentschaft, die seit heute vor der Tür steht. Es gibt ganz konkrete Forderungen. Es ist auch immer so, also aus der Politik wird oft signalisiert, was alles nicht umsetzbar ist. Wenn wir uns anschauen, wo wir heute sind, also wir haben drei Forderungen aufgestellt an die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Die erste Forderung ist einfach mal geltendes Recht einzuhalten. Und da denkt man, das müsste ja eigentlich nicht so schwierig sein, aber das würde tatsächlich schon einen gravierenden Unterschied im Mittelmeer machen, dass sozusagen nach den Grundprinzipien von Seerecht, von internationalen Menschen- und Flüchtlingsrechten gehandelt wird. Und ich finde, das ist wirklich nicht so viel verlangt. Und dann gibt es aber auch noch ganz konkrete Dinge, die zum Beispiel Deutschland im Rahmen von der Ratspräsidentschaft tun könnte. Es gibt zum Beispiel einen Krisenreaktionsmechanismus. Das ist ein Mechanismus der EU, auf höchster politischer Ebene relativ viele Instrumente zur Verfügung stellen würde. Das heißt eigentlich nichts anderes, als dass die deutsche Regierung daher darauf drängen muss, dass zum Beispiel das massenhafte Ertrinken von Menschen im Mittelmeer als Krise definiert wird. Es deshalb einen Krisenreaktionsmechanismus braucht und im Umkehrschluss dann eine zivile Seenotrettungsmission im Mittelmeer, die von der EU finanziert ist. Das sind sozusagen alles Sachen, die möglich sind. Es braucht aber natürlich immer einen politischen Willen und deshalb ist es auch so wichtig, dass Leute laut sind, dass Leute auf die Straße gehen, dass Leute auch Druck auf die Politik machen, weil wir auch wissen, sonst wird da nichts passieren.